Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Historiker, die einer breiteren Öffentlichkeit bekannt sein wollen, sollten sich mit Zeitgeschichte befassen oder der Geschichte der Moderne. Alte Geschichte, da wird's deutlich schwieriger. Ein Althistoriker, der weit über seine Fachkreise hinaus bekannt und berühmt geworden ist, ist Christian Meyer. Professor in Basel, Köln, Bochum und München, emeritiert 1997, Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung bis 2002. Christian Meyer ist ein Historiker, der auf unnachahmliche Weise ferne Vergangenheiten mit unserer Gegenwart verbindet oder umgekehrt, der sich mit heutigen Fragen an ferne Vergangenheiten, an die Griechen und Römer der Antike wendet. Dieses Spiel wollen wir heute betreiben. Ich habe Professor Christian Meyer ins Studio eingeladen, weil ich mit ihm über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Demokratie reden möchte. In einer Zeit, in der wir nicht mehr so sicher sind wie früher, dass Demokratie eine gesicherte Zukunft hat oder gar ein unwiderstehliches Erfolgsmodell für die Welt wären. Guten Tag, Herr Meyer.
Guten Tag.
Sie sind im vergangenen Winter 90 Jahre alt geworden, sind 1929 geboren. Machen wir mal gedankenspielerisch den Sprung. Sie wären im klassischen Griechenland geboren. Irgendwann um 490 vor Christus. Das heißt, Sie hätten als Kind die Perserkriege mitbekommen, als die übermächtigen Perser versuchten, Griechenland zu erobern, hätten im mittleren Mannesalter mitbekommen, wie sich diese Bürgerschaft von Athen, wir beziehen uns jetzt einfach mal auf Athen, wie sich diese Bürgerschaft von Athen zu einer Demokratie hin entwickelt, hätten dann den Peloponnesischen Krieg, die Erschöpfung der Demokratie mitbekommen und als alter Mann hätten sie mitbekommen, wie Sokrates seinen Schierlingsbecher trinkt. Das ist ja eigentlich eine ungeheuerliche Vorstellung, dass innerhalb einer Lebensspanne sich eine solche Entwicklung abspielt.
Zweifellos, ja. Man muss vielleicht noch dazu sagen, wenn ich dann 490 geboren wäre, wäre ich noch, oder um 490 wäre ich noch sozusagen in Zeiten hineingeboren worden, in denen man mit mehr oder weniger archaischen Auffassungen von Göttern und der Welt in der Kindheit aufgezogen wurde und dann gestürzt in eine Zeit ungeheuerlicher Erfolge der Stadt Athen, die gibt es ja auch, dann der Demokratie und so weiter. Also ich hätte schon einiges mitmachen müssen. Aber es ist immer wieder frappierend, sich klarzumachen, wie in wenigen Jahrzehnten, da ja nicht nur die Demokratie, sondern die Sophistik, die sokratische Philosophie und die ganzen Tragödien sich abgespielt haben, wie also wie expressionsartig da plötzlich alles Mögliche Neue entsteht, wissenschaftlich natürlich auch, dann diese Tempelbaukunst, die ihren Höhepunkt im Parthenon findet, dann die Plastik, die ihren Höhepunkt findet und die Medizin auch und sogar die Musik, obwohl man die ja nicht mehr hören kann. Aber ich meine, es gibt Musiker, die sagen, es gibt eine neue Zeit heutzutage, revolutionär geradezu.
Springen wir einfach mal zunächst erstmal an unsere demokratische und gegenwärtige Oberfläche. Wir tauchen dann etwas später nochmal in diese ungeheure Zeit des klassischen Griechenland und des Athens des 5. Jahrhunderts ein. Aber wenn wir in unserer Jetztzeit uns umgucken, da erleben wir im Grunde, dass die Demokratie einerseits eine gesetzte, festgefügte Ordnung ist. Auf der anderen Seite, dass Phänomene wie Trump in den USA, Orban in Ungarn, Erdogan in der Türkei, also in Staaten, die zum einen noch nicht so richtig demokratisch gefestigt waren, andererseits die eine ungeheure demokratische Tradition haben, dass da sich etwas auflöst oder zumindest Krisenerscheinungen zutage treten. Haben Sie das Gefühl, wir leben in einem Zeitalter, in dem die Demokratie Erschöpfungserscheinungen zeigt?
Ich glaube ja. Also es ist ja auf jeden Fall eine Eintrübung der Demokratie. Und ich meine, wir müssen ja gar nicht bis Ungarn oder in die Türkei gehen, sondern oder nach Amerika. Wir brauchen ja nur nach Ostdeutschland zu gehen, wo das doch nicht so ganz richtig geklappt hat mit der Einführung der Demokratie.
Wo die neue Rechte einen besonderen Auftrieb hat.
Auch das, ja. Aber ich meine, es gab vorher schon Pegida und alles Mögliche. Also sagen wir mal so, es ist nicht so ganz gelungen.
In Zeiten, in denen es uns eigentlich wirtschaftlich gut geht.
Aber die Wirtschaft ist offenbar nicht alles. Wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo diese Demokratie ja auch zunächst ein bisschen gestolpert hat in ihren Anfängen und aber dann doch sich relativ gut eingeführt hat, dann hat daran doch ganz sicher das sogenannte Wirtschaftswunder, also das, was der Wirtschaftsminister Erhard damals angestoßen hat.
Was mit seinem Namen verbunden ist.
Eine große Rolle gespielt. Ich glaube schon, es geht uns besser. Und die Demokratie, ja, die nimmt man dann nicht nur hin, sondern dann fängt man an, sich darin zu engagieren. Ich würde sagen, es ist für die Geschichte der westlichen, der alten Bundesrepublik von großer Bedeutung, dass wir auf der einen Seite da so auf diese Weise hineingewachsen sind, dass wir auf der anderen Seite ein paar kritische Momente relativ gut überwunden haben. Also einer der kritischen Momente war 68, wo man ja doch sich zum Teil sehr besorgt gezeigt hat und wo ja auch einige Sorgen durchaus begründet waren. Dann kommt 69 der Umbruch, dass zum ersten Mal eine sozial-liberale Koalition in Deutschland regiert. Es war auch nicht ganz leicht. Genau wie später der Wechsel zurück zur CDU für andere wiederum nicht ganz leicht war. Aber dieser Wechsel hat die Bundesrepublik relativ gut bestanden mit allen möglichen Aufregungen. Das soll ja ruhig dazugehören, beziehungsweise das ist vielleicht sogar ganz gut. Und dann kommt die weitere Geschichte. Die Ostdeutschen haben dieses nicht erlebt. Die haben zwar ihren eigenen, wenn man das so nennen will, Kampf um die Freiheit, also ihre Demonstration und was dann alles zum Fall der Mauer geführt hat, das haben sie gemacht, aber doch zunächst mal nur als eine Form des Protestes, Protest gegen diese schreckliche SED-Herrschaft, auch gegen die wirtschaftlichen Zustände, die sich da immer mehr eingewurzelt haben, dass es also eigentlich nichts mehr funktionierte so richtig. Und dann fällt die Mauer und dann kommt der Anschluss an die Bundesrepublik. Das ist ja ein Anschluss gewesen, das ist ja keine richtige Vereinigung gewesen. Und dann geht es weiter mit erheblichen, würde sagen, doch mit, also einerseits die Freiheit, aber auf der anderen Seite mit erheblichen Beeinträchtigungen, Verlust der Arbeitsstelle und dann doch überall Einzug von westlichen Leuten, die dann auf der einen Seite natürlich dem helfen, denn das ging ja gar nicht anders, als dass man aus dem Westen alle möglichen Leute importierte. Aber es waren nicht immer die Besten. Man hat ja an vielen Stellen, ich bin ja selbst sehr stark engagiert gewesen in der Zeit, man hat ja doch an vielen Stellen lieber den schlechtesten Westdeutschen als den besten Ostdeutschen genommen. Also ich würde das so krass sagen. Das ist durchaus in der Berufungspolitik, etwa an Universitäten, das habe ich dann direkt erlebt, ist es durchaus passiert. Es gibt andere Fälle, aber auch dieses. Und damit werden die zunächst mal in eine Art von Unmündigkeit versetzt. Und dann müssen sie sich in dieser Situation dann zurechtfinden. Ich habe neulich durch Zufall, ich habe in der Zeit eine ganze Reihe von Aphorismen geschrieben, im Merkur und in der Neuen Rundschau, und Anfang der 90er Jahre, und war erstaunt, wie stark ich da die Westdeutschen kritisiert habe. Also man konnte das sehen. Und es ist ein sehr schwieriges Gedankenspiel, dem ich mich manchmal hingebe, aber letztlich finde ich keine Lösung. Ich glaube, es ging nicht anders. Aber es hat seinen Preis. Also wir mussten das, man musste da etwas aufbauen, was einfach nicht vorhanden war und wozu man also aus dem Westen Leute importieren musste. Und viele haben es ja sehr gut gemacht, das will ich ja nicht bestreiten. Aber andere haben es eben auch nicht so gut gemacht. Es war auch sehr schwierig. Und dann hat man den Kladderadatsch jetzt, dass eben da, ja, viele sind ausgewandert, also zum Teil nach Westen, zum Teil aber auch in die Schweiz, Österreich und sonst wohin, gerade wiederum die Guten. Die Jüngeren sind, die in den Dörfern entleert sich das alles. Es gibt es auch im Westen sowas, aber im Osten eben verstärkt. Und sie haben nie die Erfahrung gemacht, dass sie auch über Krisen hinwegkommen. Ich würde sagen, also auf jeden Fall braucht Demokratie ein gewisses Vertrauen untereinander. Es muss in irgendeiner Weise etwas, ich nenne, habe das für die Antike genannt, eine horizontale Solidarität geben. Also die Solidarität der Menschen untereinander, mit ihresgleichen und nicht mit Höheren oder mit Funktionären oder mit Patronen oder mit allen möglichen Leuten, von denen man Vorteile erwarten kann. Parteiführern unter anderem. Und diese horizontale Solidarität ist relativ glücklich in der Zeit nach 1945 im Westen erwachsen. Und das hat dem Osten sich nie eingestellt.
Das ist wahrscheinlich schon innerhalb des Ostens, aber zwischen Ost und West, also in den beiden Teilen, die dann zusammenkamen.
Ja, schon, aber das ist richtig. Aber es ist eben, es hat im Osten ja auch gehapert an manchen Stellen. Und es musste ja auch erst mal entstehen. Und also wie gesagt, diese Ausgangssituation war möglicherweise nicht anders zu machen, aber die Quittung kriegen wir jetzt.
Aber es gibt ja darüber hinaus durchaus auch ein gesamtdeutsches Phänomen, oder man hat die Ahnung, die Freiheit, die man hat, schätzt man nicht so richtig, weil man gar nicht weiß, was man hat.
Und es ist ja nicht nur die Freiheit, sondern auch sozusagen die Sicherheit, nicht in Sozialsystemen, die ist ja relativ gut gegeben, aber die Sicherheit etwa darüber, dass man sich auf dieser Welt auskennt, sie verändert sich ja sehr schnell. Und ob unser geistiges Instrumentarium entsprechend mitwächst, weiß ich nicht. Wir leben ja auch in einer totalen, ja, vielleicht kann man sogar sagen, anthropologischen Krise. Was ist eigentlich künftig, was sind eigentlich künftig Menschen? Also wenn man denkt, wie wir aufgewachsen sind, also Sie ja auch noch, klar, in meinem aufgewachsen mit Büchern und solchen Scherzen und mit einer Zeitung und dergleichen. Und wenn es erfolgreich war, und es ist ja häufig erfolgreich gewesen, dann hat man doch die Welt einigermaßen hinterher überblickt. Was machen Sie eigentlich heute mit all den Versuchungen, denen Sie ausgesetzt sind, mit dem Internet und all dem, was da dazukommt? Sie haben doch keine Ahnung davon. Können wir überhaupt noch intendieren, unsere Schüler im Laufe der Schulzeit, also vom 6. bis 18., 19. Lebensjahr, so weit aufs Leben vorzubereiten, dass sie in dem Ausmaß erwachsen sind, wie man vor 50 Jahren in diesem Alter erwachsen wurde? Ich weiß das nicht. Ich bin mir da sehr im Unklaren drüber.
Also meine Kinder sind zwischen 25 und 30 und die sagen, die 10 Jahre Jüngeren oder 15 Jahre Jüngeren, die sind schon unter ganz anderen digitalen Voraussetzungen aufgewachsen als Sie. Also Sie selber gehören schon sozusagen zu den Natives, was Digitalisierung anbetrifft. Mhm. Aber im Verhältnis zu den 10, 15 Jahre Jüngeren gibt es da schon einen Sprung.
Ja, ja.
Das
ist
schon phänomenal.
Ja. Also das fängt ja damit an, dass kein Mensch sich mehr in der Geografie auskennt. Das macht man mit dem Navigator.
Ja.
Und keiner weiß mehr, wo links und rechts ist oder vorne und hinten und Ost und West. Sondern trottelt man so durch und kommt ans Ziel natürlich mit dem Navigator. Aber all das, was man auf einem Weg früher erledigt hat, dass man sich dies und jenes angeguckt hat, hier und da gesehen hat, aha, das gehört zu dem und hier ist eine Grenze und hier ist ein Fluss und so weiter. Also schon an dieser minimalen Orientierung im Raum fängt es ja schon an, schwierig zu werden.
Alles ändert sich und damit eben auch das, was wir als Demokraten geschätzt und erfahren haben. Demokratie war bis vor einigen Jahren für uns eigentlich etwas fast wie Naturnotwendiges. Natürlich wussten wir erstens, dass wir sie lange nicht hatten, zweitens, dass die Ostdeutschen sie noch viel länger nicht hatten und dass überall auf der Welt natürlich halt Verhältnisse herrschen oder in vielen Teilen der Welt Verhältnisse herrschen, die nicht demokratisch sind. Aber diese Gewissheit ist brüchig geworden.
Ja, je nachdem, das ist eine schwierige Sache, wenn man das jetzt analysieren wollte, wie weit also dieses System, in dem wir uns eingerichtet haben, jahrzehntelang eingerichtet haben, wie weit das wirklich all das leisten kann, was es leisten soll. Nehmen Sie nur die Wanderungsbewegungen in der Welt, bedingt durch vieles inklusive des Klimas. Und wenn die alle
das
bei uns ankommen, warten Sie mal ab, also wie weit wir dem gewachsen sind. Das ist auch eine Herausforderung des Systems in Europa, also dessen, was wir in Europa haben. Und meine, wir haben jetzt schon Schwierigkeiten genug, ein paar hundert Flüchtlinge in den verschiedenen Ländern der EU unterzubringen. Was machen wir, wenn Hunderttausende kommen? Und das ist durchaus möglich, das kann im nächsten Jahr schon passieren.
Aber das heißt, das, was wir sozusagen als den historischen Fortschritt begriffen haben, wenn man jetzt mal einfach diese Relation erstellt, historische Verhältnisse sind nie miteinander zu vergleichen. Natürlich ist die Römische Republik.
Vergleichen können Sie schon,
man kann,
aber sie kommen dann eben
in Beziehung. Ne, also man kann sie nicht gleichsetzen.
Man
oder,
soll sie sogar vergleichen, wenn es kommt ja immer irgendwas, wird klarer im
Vergleich. Aber wenn man das dann halt eben mal zusammendenkt, dann würde man sagen, auch wir könnten heute in einer Zeit leben, in der etwas anderes als Alternative plötzlich aufscheint, was unsere scheinbar alternativlose Demokratie im Augenblick gar nicht mitdenkt.
Ja, ja, ganz sicher.
Und das wäre nicht unbedingt, was uns erfreuen würde.
Nein, nein, und da braucht man viel Fantasie, um sich auch wenigstens gedanklich darauf vorzubereiten.
Und vielleicht braucht man auch in einer solchen Situation die Fantasie, vielleicht auch das Wissen, was eigentlich in dem steckt, was wir jetzt alltäglich fast wie im Trott leben, also in diesen demokratischen Freiheiten. Wenn wir diesen Schritt zurückgehen in die Zeit der Griechen, die haben ja nun auch eine Krise erlebt, als sie noch nicht demokratisch waren. Das ist doch das Verblüffende. Die Demokratie der Griechen ist aus einer inneren existenziellen Krise heraus entwickelt worden.
Die Eigentümlichkeit der Griechen besteht ja darin, dass sie seit der Zeit um das Jahr 1000 herum, also nach der Zerstörung der mykenischen Reiche, sich dann neu gruppieren und neu zum Teil einwandern und dergleichen und sich dann konstituieren in kleinen politischen Einheiten, im Grunde großen Dörfern oder kleinen Städten auf den Inseln, je nachdem. Die Geografie lädt ja etwas dazu ein, kleinere Gebilde zu machen, obwohl es auch anders geht, denn das hat sich in Mykene gezeigt, später hat es sich in Sparta gezeigt und so, aber grundsätzlich ist eine gewisse Versuchung dazu da, auf dem Fleck gleichsam zu leben. Und das muss ja eigentlich überall auf der Welt immer mal wieder passiert sein. Nach der neolithischen Revolution, wenn die Leute sich ansiedeln, dann müssen sie irgendwie zusammenkommen in kleinem Umfang, müssen Streitigkeiten ausgleichen, müssen sich vielleicht mit Gegnern bekriegen und so weiter und so fort. Auch in Babylon hat man das. Also das fängt alles klein an. Das Merkwürdige ist, dass es bei den Griechen klein bleibt. Anderswo entstehen dann irgendwelche etwas mächtigeren Gemeinwesen und dann machen die Krieg und einverleiben sie sich andere Gemeinden. Wenn sie größer, dann entstehen Ausscheidungskämpfe. Bei den Ausscheidungskämpfen entstehen kleine Reiche, hinterher sind es große Reiche und diese können nur regiert werden von einem Monarchen. Und dann gibt es dazu die Priesterschaft und dann gibt es dazu alles Mögliche, dass die Leute auch überhaupt nichts anderes mehr denken können, als dass es ein großes Reich in Indien, China, Ägypten, Mesopotamien, Mittelamerika, wo immer sie hingucken, wo immer Kulturen sich bilden, entsteht das so. Bei den Griechen fängt es zwar so an, aber das Merkwürdige ist, es bleibt so. Denn die bleiben ja dabei, in diesen kleinen Gemeinwesen zu leben. Und die sind am Rande der orientalischen Kulturen und dadurch sind sie relativ frei. Und nun entsteht irgendwie dann eine kritische Phase, weil die wirtschaftlichen Verhältnisse sich komplizieren. Einige Leute werden reicher, andere werden ärmer. Die Ärmeren verschulden sich dann, wenn sie verschuldet sind und die Schulden nicht zurückzahlen kommen, gehen sie in die Sklaverei. Also dann entsteht wirklich im 7., 8., 7., 6. Jahrhundert eine richtige Krise. Und dann gelingt es, und das ist das Erstaunliche, gelingt es eben doch einer ganzen Gruppe von klugen Leuten, sich zu überlegen, wie machen wir das eigentlich weiter? Wie kriegen wir wieder Ordnung in den Laden? Und das Rezept, wozu die ziemlich schnell gelangen, ist, dass sie sich überlegen, es muss zunächst mal vor allem eine mittlere Bürgerschicht instand gesetzt werden, die Gemeinwesen vielleicht nicht gleich zu übernehmen, aber doch stark zu beeinflussen. Und diese Mittelschicht muss man klug machen und stark machen. Man muss ihr Funktionen geben. Und auf diese Weise entstehen Vorstufen der Demokratie. Denn nun entsteht ja eine Gruppe von Leuten, die im Gemeinwesen durchaus ein kräftiges Wort mitzureden hat. Sodass es nicht nur der Oberschicht und nicht nur den Adligen überlassen bleibt.
Und es gibt ja kein Vorbild dafür.
Nein, nein, es gibt nichts. Das haben die selbst, müssen die selbst sich ausgedacht haben. Klug geworden in mancher Hinsicht, aber nicht genau im Hinblick auf dieses Problem, durch ihre Beziehungen zu den orientalischen Monarchien. Da konnte man einiges Wissen zusammenkriegen. Und so kommt man dann in die Zeit etwa meiner vorhin angenommenen Geburt um 490. Und mit diesen, in diesen Gemeinwesen, die dann getragen werden von einer breiteren Schicht, denen gelingt es dann, die Perser zu besiegen.
Dann kommt nämlich von außen kommt eine Macht, die im Grunde nicht besiegbar ist, weil die kleinen griechischen Stadtstaaten sind, wenn man sich jetzt die objektiven Macht- und Militärverhältnisse, wenn man die gegeneinander setzt, sind im Grunde chancenlos. Und es ist ja schon ein Weltwunder, dass die Griechen sich gegen diese unfassbare Übermacht der Perser behaupten konnten.
Zweifellos, also es ist zunächst mal mit einer kleinen Expedition los, die beim Marathon geschlagen hat, ist, das geht noch. Also das ist schon ein Akt großen Mutes von Seiten der Athener. Aber immerhin, das erklärt sich noch so einigermaßen. Aber dass dann ein Mann wie der Themistokles auf die Idee kommt und sagt, wenn die Perser wiederkommen, dann brauchen wir eine große Flotte. Und mit der großen Flotte können wir dann eventuell gegen die Perser vorgehen. Und also ohne die Flotte wäre nichts gegangen. Und die Athener waren bereit, sie zu bauen in kurzer Frist und dann mit ihr Krieg zu führen, und zwar erfolgreich.
Und trotzdem war es ja, ich sag mal, für die Griechen hing das Schicksal am seidenen Faden. Es hätte sehr gut anders ausfallen können.
Es war sie hatten sozusagen einen großen Vorteil. Der Perserkönig war so überlegen, dass er gar nicht auf die Idee kam, er hätte besiegt werden können.
Die Arroganz der Macht.
Ja, und der Themistokles in seiner Unterlegenheit wusste das. Und das war seine große Chance. Also einerseits die Flotte, aber andererseits eben die Tatsache, dass der wusste, dass dieser Perserkönig einfach nicht genau wusste, dass seine Riesenmacht sehr verletzlich war.
I was lost in
Deutschlandfunk Kultur. Ich spreche mit dem Althistoriker Christian Meyer über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Demokratie. Und jetzt mache ich mal so einen kleinen, wir hüpfen mal ein bisschen durch die Geschichte. Das Schicksal der Griechen hing am seidenen Faden. Es hätte, sagten Sie ja auch, es hätte auch anders ausgehen können. Es gibt immer wieder in der Geschichte Punkte, an denen die Entwicklung auch ganz anders sein kann. Also wenn die Amerikaner 1812 war das, glaube ich, gegen die Engländer in diesem zweiten Unabhängigkeitskrieg. Da hätten sie auch fast verloren. Der American Way of Life wäre nicht über die Welt gekommen, weil dann wäre die Geschichte ganz anders gegangen. Also die Zwangsläufigkeit, mit der wir manchmal denken, so entwickelt sich die Geschichte, es gibt keine Zwangsläufigkeit.
Nein. Das sind immer sehr bestimmte Umstände, die dann genutzt oder eben auch nicht genutzt werden.
Aber jetzt gehen wir nochmal zurück in die Zeit der Griechen. Was passiert, als sie entdecken, man kann etwas selbst entwickeln? Man kann selbst Verantwortung übernehmen und man kann eine Bürgerschaft, eine Gesellschaft, man muss dazu ja sagen, die Polis umfasst ja, was die politisch Aktiven anbetrifft, weder die Frauen noch die Sklaven. Es ist ja schon auch eine begrenzte Schicht. Und trotzdem, wenn man das welthistorisch vergleicht, ist es ja schon eine Explosion von Demokratie. Was passiert? Was ist in denen vorgegangen, in den Griechen, dass sie so etwas menschheitsgeschichtlich unfassbar Neues entwickelt haben?
Naja, sie hatten die Perser besiegt und nun mussten sie sich dann erstmal gegen die Perser schützen, denn man wusste ja nicht, ob die nicht wiederkommen. Und sie sind auch noch mal so ein bisschen vorgedrungen, hat sie aber zurückschlagen können. Und um sich gegen sie zu verteidigen, hat man ja den sogenannten Attischen Seebund geschlossen. Das heißt, also Hunderte von Städten haben sich zusammengeschlossen unter der Führung Athens und haben eine gemeinsame Flotte aufgebaut und haben dann zunächst gegen die Perser Krieg geführt. Je erfolgreicher sie waren, umso fragwürdiger wurde der Bund. Denn wozu braucht man ihn, wenn die Perser geschlagen sind? Und nun steht Athen vor der Frage, wie geht das weiter? Athen ist mächtig auf diese Weise und nun soll es das alles aufgeben. Oder was soll es machen? Und da gibt es eine Gruppe von jüngeren Politikern, zu denen etwa Perikles dann gehört, die sagen, wir müssen etwas tun gegen Sparta. Denn Sparta ist die konkurrierende Großmacht unter den Griechen. Und da haben diese Leute gesagt, wir müssen den Adelsrat, der in Athen sehr mächtig war, denn Athen musste ja eine große Politik machen, und dazu brauchte es Leute, die sich auskannten. Also der Adelsrat war sehr einflussreich. Und dann haben sie den gestürzt. In dem Moment ist dann, und das ist auch, da kommt das Wort dann auch fast schnell vor, oder jedenfalls die Wendung, ist der Demos, also das Volk, zur Herrschaft gekommen. Wenn der Adelsrat weg ist, ist die Volksversammlung, ja ohne einen Patron sozusagen, sondern sie ist emanzipiert von der Autorität des Adelsrates. Also man muss, um die Großmacht Athen zu erhalten, muss man versuchen, gegen Sparta vorzugehen. Und das geht nur, wenn man den Adelsrat beseitigt. Und dann hat man eine Demokratie, denn wer soll denn sonst den Ausschlag geben?
Und dann hat man den Salat. Jetzt hat man den Adelsrat, den Areopag, gestürzt.
Ja.
Und jetzt muss man sich um alles selber kümmern.
Muss man sich kümmern und das muss das Volk tun. Und das Volk muss jetzt plötzlich mehr sein als es selber. Denn mit dem Wort Demos, das wird eigentlich zugleich pejorativ benutzt. Das ist das niedere Volk. Mhm. Das sind diese Leute, aber davon gibt es eben eine ganze Menge. Und die sind in der Mehrheit, wenn die alle in die Volksversammlung gehen. Aber es entsteht auf diese Weise die Demokratie. Und dann fängt man an, die Demokratie so auszubauen, dass man sich ja kaum vorstellen kann, wie das funktioniert. Wenn Sie sich überlegen, also die Demokratie braucht auch einen Rat, einen sogenannten Volksrat, den hat sie auch schon, der aber vorher nicht sehr viel zu sagen hat. Und der muss alles vorbereiten, denn in der Volksversammlung, wo einige tausend Leute zusammenkommen, können sie zwar eine Weile beraten, akustisch übrigens sehr schwierig zu verstehen,
Kein Mikrofon.
Es muss irgendwie gegangen sein, aber sie müssen es in irgendeiner Weise in einem kleineren Gremium vorbereiten. Dieser Rat ist so gestaltet, dass aus sämtlichen Landesteilen jedes Jahr neu die Ratsmänner erlost werden. Und sie dürfen das nur ein Jahr machen im Rat. Im nächsten Jahr müssen es andere machen, und zwar 100%. Also der Rat hat so wenig Möglichkeiten, Erfahrungen, Beziehungen und das alles, was so eine, etwa heute ein Parlament, die Parlamentarier, was die aufbauen mit der Zeit, dass sie eben Kraft, Erfahrung und Beziehungen dann doch einige Macht entwickeln. Das alles wird so weit wie möglich verhindert. Es wird sogar eingeführt, dass jeden Tag ein anderer der Vorsitzende ist. Und das dürfen sie nur zweimal im Leben sein. Sie dürfen nur zweimal im Leben einen Tag erleben, an dem sie der Vorsitzende des Rates und der Volksversammlung sind. Sie müssen diese Volksversammlung dirigieren, ohne dass sie die Gelegenheit haben, das so ein bisschen zu üben. Wenn sie es 2-3 Tage gemacht haben, dann geht es ja vielleicht am 4. schon besser. Das geht nicht. Sie können es überhaupt nur zweimal im Leben machen. Und das ist also also wirklich jeder ist da austauschbar gegen jeden anderen. Einige allerdings sind dann als Strategen wie Perikles einflussreich. Im Übrigen, das wichtigste Gremium wird durch Los bestellt und hat kaum eine Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, um das zu machen, also, zu lernen, was sie dann machen müssen. Das ist Demokratie.
Ja, und das ist doch ein wahnsinniges Vertrauen in die Fähigkeit von Menschen und Bürgern, obwohl sie sonst, ich weiß nicht, den Acker bestellen. Sie haben bestimmt nicht alle sozusagen eine Gymnasialbildung.
Nein.
Also eigentlich, sie kommen so einfach, wie sie da stehen, kommen sie in diese Verantwortung und man vertraut darauf, dass sie die Verantwortung tatsächlich auch wahrnehmen können.
Und sie können es auch. Es gelingt ja, es geht ja gut.
Das ist
eine ganze Weile lang.
Das ist
ein geht eine ganze Weile. Es ist wirklich eine unwahrscheinliche Sache.
Also Sie wären ja jetzt in unserer kleinen Fiktion, wären Sie ja jetzt im besten Mannesalter, würde man so sagen. Ja. Aber jeder Tag ist ja im Grunde fast schon atemberaubend, weil man das so noch nicht erlebt hat und man weiß gar nicht, wie geht es jetzt weiter. Also das heißt, Demokratie im eigentlichen, also so Demokratie, wie es die Griechen da produziert haben und da praktiziert haben.
Das ist unwiederholbar.
Das geht nicht.
Ne,
also dagegen haben wir doch einen sehr gemäßigten demokratischen Trott und sind vergleichsweise, delegieren wir die Verantwortung doch viel mehr an irgendwelche Instanzen.
Natürlich. Ich meine, es ist eigentlich unvergleichbar mit unseren Demokratien. Ich meine, wenn man denkt, das steht ja schon bei Max Weber, dass eben das Parlament doch eine gewisse Macht bei sich konzentriert und ein Stück Herrschaft auch ausübt. Ich meine, wir wählen das Parlament mit Parteien, aber hinterher ist das Parlament ziemlich mächtig und noch nicht mal mächtig genug, denn im Grunde ist es ja heute die Regierung, die bestimmt. Die Parlamentarier möchten ja am liebsten ihrerseits in die Regierung und dadurch werden sie abhängig. Dann bestimmt eben die Kanzlerin oder irgendwer, wer befördert wird und die müssen sich dann ankuschen. Und meine, es ist schon eine Menge herrschaftliche Elemente in der heutigen Demokratie drin. Also im Grunde lässt sich das für mein Empfinden nur oder hat sich das in gewissem Umfang vermeiden lassen, wenn sie Parteien haben, es hängt auch von der Situation ab, wenn sie Parteien haben, die gegeneinander antreten und mit denen sie sich identifizieren können. Wer in den 50er, 60er, 70er Jahren sich sozusagen für Politik interessierte, war häufig in der SPD oder FDP oder CDU vor allem auch tätig. Und dann freute es ihn, wenn die SPD die Wahl gewann und entsprechend anders. Also die Parteiung war rechts gegen links, grob gesagt. Heute ist es vielmehr oben gegen unten. Und das ist nicht günstig für eine Demokratie.
Was meinen Sie mit oben gegen unten?
Naja, weil man eben sagt, die da oben, die bestimmen ja im Grunde alles.
Egal, ob die jetzt rot sind, schwarz sind, gelb sind, grün sind.
Ja, und machen ja alles mit einer Riesenbürokratie zusammen, die ihrerseits wiederum ein herrschaftliches Element enthält. Und das ist eine andere Situation als in den 50er, 60er Jahren, wenn Sie denken, was da alles an Streitigkeiten zwischen links und rechts ausgefochten wurde und zu identifizieren. Geführt. Ich meine schon, die Zahl der Parteimitglieder sehr stark rückläufig heutzutage, aus guten Gründen. Und es ist verwandelt das sehr stark.
Einen ganz kleinen Augenblick würde ich gerne noch dabei bleiben. Die anspruchsvolle attische Demokratie ist ja vielleicht dann auch nicht zufällig. Dann, sagen wir, nach ein paar Jahrzehnten erschöpft gewesen. Gut, es war der Peloponnesische Krieg, der hat die griechischen Kräfte gebunden. Ja. Dann ist auch Perikles gestorben. Aber trotzdem hat man schon das Gefühl, das ging so ans Eingemachte und so an die Substanz der Menschen, die das leben mussten. Das
Nein,
ist
nicht ganz so einfach. Okay. Denn also die Zeit vor dem Peloponnesischen Krieg zeigt eigentlich, wie leistungsfähig diese Demokratie gewesen ist, inklusive ihrer vielen Amtsträger. Denn was bei der Bestellung des Rates eine große Rolle oder ganz entscheidend war, nämlich das Los, spielt auch bei der Bestimmung der Ämter. Fast alle Ämter werden ihrerseits erlost und dürfen ihrerseits nur einmal im Leben bekleidet werden. Also ist ein ständiger Wechsel auch der Amtsträger, die zum Teil sehr wichtig sind. Denn zum Beispiel sind Amtsträger dafür zuständig, dass die Werften in Ordnung gehalten werden, die Schiffe entsprechend gebaut werden, die Schiffe repariert werden und so weiter. Also diese ganze Flotte hängt daran, dass attische Kleinbürger, die einmal im Leben ein Jahr lang Beamte waren, dass die das alles gekonnt und gemacht haben. Es hat alles geklappt.
Amateure.
Und die Volksversammlung hat eine relativ erstaunlich vernünftige Politik getrieben, bis in den Peloponnesischen Krieg hinein. Und dann allerdings ist sie irgendwann ausgerastet. Und dann haben die
gemeint, warum?
Es war in gewissem Sinne eine Überforderung. Und zwar eine Überforderung durch die eigenen Erfolge. Denn sie hatten große Erfolge. Und dann sind sie übermütig geworden und haben ja dann versucht, Sizilien zu erobern. Und das war zu viel. Das ging nicht. Und nachdem das schiefgegangen ist, unter hohen Verlusten, ist Athen nicht mehr richtig wieder auf die Beine gekommen. Und im Grunde war das dann eigentlich ja, an die 10 Jahre einer irrsinnigen Kriegführung. Das ist im Grunde dann so, wie man das im Zweiten Weltkrieg gehabt hat, also wo Sieg ist ausgeschlossen und nun muss man alles Mögliche machen, um zu tun, als ob man den Sieg doch noch erfechten könnte. Und also
und jetzt stellen wir uns vor, Sie als 80- oder 90-Jähriger hätten genau diese Phase jetzt miterlebt. Wie hätten Sie sie empfunden?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich hoffe, dass ich jedenfalls vernünftig genug gewesen wäre, um zu sagen, was macht ihr da für einen Unsinn? Ihr könnt doch nicht meinen, dass das alles gut geht und ihr müsst Frieden stiften. Ihr müsst, solange ihr stark seid, Frieden machen. Dann kriegt ihr nämlich einen guten Frieden und nicht, wenn ihr erstmal schwach seid und dann einen schlechten Frieden kriegt. Aber man muss eines dazu sagen, folgt ja unmittelbar auf den verlorenen Krieg ein oligarchisches Regime, das so verbrecherisch ist, dass es ganz einfach ist, nachher die Demokratie wiederherzustellen. Und dann hat sie ja noch gut 2 Generationen lang gedauert. Also sie haben doch bis in die Zeit, also bis die Makedonen dann kommen, Alexander, also Philipp und sein Vater, also sie haben den Peloponnesischen Krieg noch relativ gut mit etwas, was ganz erstaunlich ist, sie haben eine Amnestie gemacht, weil sie ja zunächst mal in eine Art Bürgerkrieg geraten sind.
Das heißt, man muss nicht immer Geschichte aufarbeiten, man kann auch mal sagen, das Kriegsgräuelbeil wird begraben und auch die Erinnerung daran.
Das tut man sogar in der Regel besser. Also die Aufarbeitung ist sie ist ja, also ich bin der Meinung, dass nach 45, wenn wir jetzt mal wieder springen können, gar nichts anderes übrig blieb, als die alten Nazis zu integrieren. Und das ist ja auch gelungen. Das ist ja erstaunlicherweise gelungen, wenn auch mit einigen sehr fragwürdigen und sehr problematischen Personalentscheidungen und so weiter. Aber insgesamt ist es gelungen. Und das hat es ja immer wieder in der Geschichte gegeben. Der französische König nach der napoleonischen Zeit hat sogar die Erinnerung verboten und die Verfolgung dieser Dinge. Also man hat, das ist etwas ganz Neues. Wir haben eigentlich in Deutschland sozusagen es sehr glücklich getroffen. Wir haben die Nachkriegszeit relativ gut hingekriegt. Und dann haben wir es auch noch hingekriegt, es aufzuarbeiten. Also das ist Erfolg, eins nach dem anderen. Neulich stand in der Neuen Zürcher Zeitung, in Libyen habe man immer noch nicht die Vergangenheit aufgearbeitet. Nun bitte ich Sie, wer soll denn in Libyen und mit welchem Ergebnis die Vergangenheit aufarbeiten? Ist doch idiotisch. Also ich würde sagen, hier muss man auch mal etwas nachdenken, was leider in Deutschland nicht so leicht geschieht.
Deutschland von Kultur. Ich spreche mit dem Althistoriker Christian Mayer über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Demokratie. Und Sie sind ja 1929 geboren. In einer Zeit aufgewachsen, die, sagen wir mal, jetzt nicht gerade eine demokratische Phase sind. In der Nazi-Zeit sind Sie halt Kind und Jugendlicher gewesen, kommen nach 1945 in eine Zeit, in der eigentlich auch ein demokratisches Wunder geschieht. Es wird Demokratie den Westdeutschen fast wie auf dem Silbertablett serviert.
Die Westdeutschen, erstmal verordnet, aber dann auch präsentiert.
Genau, und die Westdeutschen gucken sich das erst mit etwas fremden Augen an, aber offenkundig hat etwas gezündet, dass man nach 1945 erkannt hat, eine Sehnsucht zurück. Das wäre ja auch möglich gewesen. Das gab es ja nach 1919, also als die Weimarer Republik gegründet war. Eine Sehnsucht zurück bringt uns nicht weiter. Wir lassen uns auf dieses Neue ein. Wie haben Sie das erlebt? Als junger Mann, als Student?
Ja, also ich war ja Schüler zunächst noch, 2,5 Jahre bis zum Abitur. Und ich kann mich erinnern, dass ich in Parteikundgebungen gegangen bin. Also ich habe den Kurt Schumacher in einer Rede gehört. Das weiß ich noch genau.
SPD-Vorsitzender?
Ja, damals SPD-Vorsitzender. Und also ich habe mich schon interessiert dafür. Mir hat sehr imponiert, wie Adenauer das aufgebaut hat.
Und, schon damals, nicht nur im historischen Rückblick.
Nein, schon damals. Also in Mitte der, oder schon so, drei, also ich weiß, die 53er-Wahl, die habe ich mit sehr viel Spannung verfolgt, also die zweite Bundestagswahl. Und war da, also das war ja ungeheuerlich wieder, also diese ganzen, damals im Radio, abends um 11, 12, 1, Wahlkreis für Wahlkreis und so weiter, von Voraussagen und dergleichen, gar keine Rede.
Klar.
Und da habe ich am Radio gehangen, Wahlkreis Recklinghausen und ich weiß nicht was alles, und habe mir das alles angeguckt. Es war ja ein Riesenerfolg der CDU in dieser Wahl.
Von 31 auf 45, glaube ich, Prozent sind die damals hochgegangen.
Ja. Und das hat mich interessiert, und ich finde auch, dass diese damaligen Politiker, also nicht nur Adenauer, Schumacher und andere natürlich auch, sich sehr darum bemüht haben, einerseits natürlich ihre Partei stark zu machen und ihre Politik entsprechend zu vertreten, aber bei der Gelegenheit doch auch irgendwie in sehr wichtige Entscheidungen. Es ging ja wirklich auch um die Entscheidungen, also NATO und Ost-West, also Wiedervereinigung oder Nicht-Wiedervereinigung, unter welchen Bedingungen und dergleichen mehr. Und da musste man ja dann wirklich in Reden, im Rundfunk und sonst so überall die Leute hinter sich bringen und bei der Gelegenheit meines Erachtens eben doch auch die Demokratie einwurzeln lassen.
Kann das sein? Also ich habe manchmal so das Gefühl, die Deutschen waren innerlich und äußerlich verwüstet und Adenauer war Moses, der sozusagen dieses verwüstete Volk durch die Wüste führt, und so allmählich bekrabbeln die sich wieder.
In gewissem Sinne ja. Ich meine, also mindestens war dieses Volk sehr ratlos und in mancher Hinsicht auch verwüstet, aber der Krieg war ja mit einem solchen Kladderadatsch verloren gegangen und man war ja, ich würde sagen, doch so glücklich, dass er denn endlich zu Ende war und dass auch diese Nazi-Hass. Also mein Vater war überhaupt kein Nazi und ich bin also glücklicherweise geradezu philosemitisch aufgewachsen, seit früher Jugend, seit den 30er Jahren. Also ich bin sehr glücklich darüber. Aber so wie 1918 im Felde unbesiegt,
War nicht.
Es war ja wirklich Schluss und es war ja alles zusammengebrochen.
Und das Erstaunliche ist ja, in den späten 80er Jahren, nachdem lange Zeit der Aufarbeitung passiert ist, da kommt auf einmal dieser, jener, da findet man raus, die haben ja auch eine Nazi-Vergangenheit gehabt und haben ihnen das vorgeworfen. Aber eigentlich ist doch das Umgekehrte das Erstaunliche, dass die Leute, die eigentlich nationalsozialistisch sozialisiert waren und schon dabei gewesen sind, nach 1945 oder nach 1949 in den 50er Jahren zu intellektuellen, politischen und sonst wie Trägern dieser Demokratisierung geworden sind.
Ja. Es ging, ich meine, es ist geglückt, die zu integrieren. Und wie gesagt, ich glaube, es ging nur, indem man gesagt hat, Augen zu und wir nehmen, wer was kann. Und egal, was da in der Nazizeit gewesen ist. Und ich meine, es gibt natürlich die übelsten Nazis und auch üble Entscheidungen und was sie alles gemacht haben. Mein Adenauer hat damals gesagt, ich kann den Alliierten nicht 18-jährige Generäle nehmen. Ich muss die alten Wehrmachtsoffiziere nehmen, nicht alle, aber man hat die ja gesiebt. Aber immerhin muss man mit ihnen die Bundeswehr aufbauen. Und das ist ja auch gelungen.
Man spricht ja immer von der Restaurierung in den 50er Jahren. Würden Sie sagen, das ist der richtige Begriff oder müsste man eigentlich einen anderen?
Es ist ein Teil, für einen Teil ist es natürlich richtig, denn man hat natürlich wiederhergestellt, aber man hat gleichzeitig etwas Neues begründet Und das ja etwa die Demokratie. Ich meine, das, in Weimar war das ja doch ziemlich mangelhaft. Und was dann gemacht worden ist, ist zwar mit restaurierenden Elementen gemacht worden, aber im Wesentlichen war das doch neu.
Und was waren dann die 60er Jahre, kulminierend in 68? Also welche Bedeutung für die Demokratisierung der Westzonen der Bundesrepublik hatte diese Zeit?
Also wie weit die 68er selbst, die ja auch sehr unruhig waren und manchmal auch gewalttätig, weiß ich nicht, ob die das bewirkt haben, aber dass man hinterher mit denen fertig geworden ist und sich glatt doch eingegliedert hat und dass dieses Gemeinwesen, diese Krise, die es ja war, gut überstanden hat, ist, glaube ich, ein stabilisierendes Element der weiteren Demokratiegeschichte im Westen. Denn es müssen eben auch mal kritische Situationen überwunden werden. Und diese ist überwunden worden.
Und wenn wir an heute denken, hat man ja schon auch eine kritische Situation. Wir haben ja zu Anfang darüber gesprochen, wie schwierig sich nach 1989 die Entwicklung der Demokratie im Osten Deutschlands entwickelt hat, weil die Transformation vom alten in den neuen Staaten nicht so gelungen ist. Und jetzt erlebt man ja, dass es doch schon sehr aufgeregte Verhältnisse gibt. Und manchmal hatte ich auch den Eindruck, das, was jetzt so aufploppt und was zu teilweise ganz unangenehmen Diskussionen führt, also das, was in Dresden aufeinander prallt, könnte natürlich auch ein demokratischer Streit sein, wo man jetzt tatsächlich entdeckt, es geht auch um die Zukunft der Verhältnisse, die wir gestalten wollen. Und da ist nur ein Teil derer, die auf der Straße sind, antidemokratisch oder kann mit der Demokratie nicht an. Ein anderer Teil, aber sehr entschieden demokratisch. Vielleicht ist Dresden eine Hauptstadt des neuen demokratischen Streits in der Wiedervereinigten Bundesrepublik.
Halte ich für möglich. Also ich meine, es ist eine kritische Situation und in dieser kritischen Situation könnten beide Seiten gewinnen. Aber eben eine auch. Das wäre die demokratische Seite und das könnte gut gehen. Ich finde es zu einfach, dass man die AfD einfach immer nur beschimpft und ausgrenzt. Es muss auch irgendwo, für mein Empfinden, ein gewisses Selbstvertrauen sein, dass man mit denen fertig wird und dass man sie auch zähmt oder so. Also, und das sehe ich eigentlich im Augenblick nicht. Also hier würde ich sagen, gibt es ein Problem, was man doch besser anpacken könnte. Aber wenn Sie heute, jetzt hatten wir ja neulich die Halbzeit der Großen Koalition. Was hört man von der Großen Koalition? Ich glaube, wir haben 300 Projekte verabredet und mehr als 150 in der ersten Hälfte erledigt. Ja, diese Projekte, alle möglichen Gesetze, zum Teil reiner Unsinn, das ist die Politik. Haben Sie mal erlebt, dass unsere Bundeskanzlerin, so wie einst Adenauer und andere sagen, also Moment mal, hört mal Leute, wir haben doch jetzt dieses Problem, das ist unsere Demokratie. Sie ist doch unfähig, auch nur über ihren Schreibtisch hinaus zu gucken. Sie hat gute Nerven, hervorragend, also wie Schiffstaue. Aber sonst kann sie nur verwalten. Aber wir brauchen doch jemanden, der diese Demokratie verficht. Es ist keiner da, von dem man eigentlich sagen kann, man kann, also alle möglichen Leute sagen alles Mögliche, aber der man sagt so, also dies ist jetzt das Problem und das muss jetzt angepackt werden.
Und der Aufschlag kommt ex negativo. Also wenn es dieses Phänomen der Pegida-Demonstration der AfD, wenn es das nicht gäbe, würde der demokratische Trott irgendwie so weitergehen, ohne dass jemand sich groß erklären muss. Ja. Jetzt ist aber auf dem Marktplatz ein Geschrei entstanden.
Ja, ja, ja.
Das heißt, jetzt muss man sich sozusagen in die Kabbalei begeben.
Ja, ja, es ist eine Herausforderung und die muss man bestehen. Und da muss man nicht einfach nur schimpfen und ausgrenzen, sondern da muss man reden und überzeugen. Nicht unbedingt die Herren, den Herrn Höcke oder der ähnliche, den kann man nicht überzeugen. Nee. Aber andere, der hat ja Gefolgsleute und die muss man ihm abspenstig machen.
Und es gibt ja dieses andere Phänomen der Schülerbewegung in Sachen Klimaschutz.
Ja, ja, ja.
Da hatte ich den Gedanken, das ist eine auch verblüffende Form der Selbstermächtigung, weil da treten Schüler auf oder Schüler und Schülerinnen, die können in jedem öffentlichen Forum intellektuell anspruchsvoll vertreten, warum sie aufgeregt sind und warum sie finden, dass etwas ganz anders gemacht werden muss, ohne dass sie jetzt schon natürlich halt eben die perfekte Lösung, die hat man ja auch nicht. Die hatten ja auch die alten Griechen nicht. Sie hatten ja nicht die Lösung, sie haben ja nur nach einer Lösung gesucht und nach der Intelligenz eine Lösung zu finden. Aber eigentlich steckt auch dieses urdemokratische Moment der intellektuellen Selbstermächtigung. Wir machen uns einen Kopf und wir haben das Selbstbewusstsein, das führt zu was. Also das ist auch richtig so. Das steckt ja eigentlich auch in unserer Zeit.
Ja, also die Potenz, das Potenzial ist da. Das muss man sehen, wie das genutzt werden kann. Also ich meine, es fehlt auch Aufmerksamkeit auf vieles. Wir sind auch zu selbstzufrieden mit unseren kleinen Umständen, nicht? Also wenn ich zurückdenke, gut, das ist vielleicht ein bisschen zu stark in meinem Gedächtnis, aber wenn man so in den 50er Jahren abends durch die Straßen ging, dann hörte man aus den Fenstern die Bundestagsdebatten. Wo hätte man heute eine Debatte, die aus den Fenstern der Leute kommt?
Was wir festhalten ist, Sprachlosigkeit ist das Schlimmste für Demokratie.
Ja, ja, aber damit sind wir eigentlich ziemlich gestraft.
Und sozusagen die Sprachlosigkeit ist jetzt vorbei. Man hat schon den Eindruck, zwar haben wir noch jetzt die Regierungschefin, die sprachlos ist, aber
es beginnt wieder jemand anders kommen.
Ja, und beginnt wieder ein Sprechen, was Hoffnung machen kann, dass die Demokratie vielleicht sich noch nicht erschöpft hat.
Also das würde ich nur auf jeden Fall, also ich muss gestehen, ich bin so stark Demokrat, dass ich eben die Hoffnung, dass das sich in irgendeiner Weise neu etabliert werden. Aber dass es sich neu etabliert, diese Hoffnung habe ich schon und ohne die geht es eigentlich nicht, auch nicht mit 90 Jahren.
Demokratie in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In den Zeitfragen hörten Sie ein Gespräch mit dem Althistoriker Professor Christian Meyer. Ein Literaturhinweis: Das Buch, in dem Christian Meyer den Aufbau der attischen Demokratie aus dem Nichts heraus beschreibt, ist im Pantheon Verlag erschienen unter dem Titel Athen, ein Neubeginn der Weltgeschichte. Es hat 716 Seiten und die Paperback-Ausgabe kostet 16,99 €.